Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Unser Nachrichtenmagazin.
Mit Franziskus besucht am Sonntag erstmals ein Papst die Kunstausstellung Biennale in Venedig. Außerdem im Libanon kämpfen die katholischen Schulen ums Überleben und in Indien haben die Megawahlen begonnen. Das und mehr bei uns in der Sendung heute. Am Mikrofon begrüßt Sie herzlich Christine Seuss. Schön, dass Sie an diesem 23. April eingeschaltet haben. Der 23. April ist im Vatikan übrigens ein Feiertag. Warum? Weil am 23. April das Fest des heiligen Georg ist und somit der Namenstag des Papstes, der mit bürgerlichem Namen Jorge Mario Bergoglio heißt. Es ist nämlich Tradition, dass im Vatikanstaat der Namenstag des Papstes als Feiertag begangen wird. Warum das so ist, habe ich vor der Sendung meinen Kollegen Stefan Kempes gefragt.
Also es gibt ja Katholiken, die den eigenen Namenstag, den Tag des Heiligen, nach dem man benannt ist, ganz speziell feiern und viel intensiver eigentlich als den Geburtstag. Und seit vielen Jahren ist aus diesem Anlass auch Feiertag im Vatikan, wenn der Papst Namenstag hat. Der Geburtstag eines Papstes ist kein Feiertag, aber sein Namenstag. Das ist sogar in der Regelung für die römische Kurie so festgehalten, schon seit längerer Zeit. Und Papst Franziskus hat das 2016 bestätigt und nicht geändert. Es ist ein bisschen schade für die Vatikan-Mitarbeiter, wenn der Vatikan Namenstag immer an einem Tag hat, der sowieso Feiertag ist. Und das haben wir in der Zeit von Benedikt dem 16. erlebt. Da war der Namenstag Josef Ratzinger, der heilige Josef, der 19. März. Und das war sowieso schon Feiertag. Also kein zusätzlicher freier Tag hier für uns Vatikanangestellte. Aber jetzt feiern wir den Namenstag von Papst Franziskus am 23. März, Tag des heiligen Georg. Und das ist Feiertag.
Wie begeht Franziskus denn seinen Namenstag für gewöhnlich?
Also eigentlich ist das für den Papst wie jeder normale andere Tag, nur dass eben Glückwünsche kommen aus der ganzen Welt, jetzt zum Beispiel heute vom italienischen Präsidenten Mattarella, und dass offizielle Audienzen an diesem Tag ausgesetzt sind. Es hat über die Jahre ganz unterschiedliche Festivitäten zum Namenstag von Franziskus gegeben, zum Beispiel 2013, das war im ersten Jahr seines Pontifikats, eine Messe mit den in Rom anwesenden Kardinälen. 2018 hat er Eis an Arme und Bedürftige in Rom verteilen lassen. 2020, auf dem Höhepunkt der Corona-Krise, hat er seinen Namenstag dadurch markiert, dass er durch das Vatikanische Almosenamt Beatmungsgeräte an Krankenhäuser geschickt hat, in Spanien, in Rumänien und in Italien. Und auch 2021 gab es etwas Besonderes, da war immer noch Corona-Krise und da hat der Papst einen Überraschungsbesuch in der Audienzhalle gemacht. Da warteten gerade ungefähr 600 bedürftige Menschen darauf, ihre Corona-Impfung zu bekommen. Das war eine der karitativen Initiativen des Vatikans damals. Übrigens konnten sich auch Vatikanangestellte damals in der Audienzhalle impfen lassen, die im Januar 2021 zu einem Impfzentrum umfunktioniert worden war. Also die Bedürftigen konnten sich damals neben der Impfung an so einem langen Tisch auch ein paar abgepackte Snacks und Säfte reichen lassen. Und dann kam der Papst an seinem Namenstag 2021 zu Besuch und stellte sich auch an diesen langen Tisch und ließ auch ein riesiges Schokoladenei an die freiwilligen Helfer verteilen. Das war damals so etwas, was diesen Namenstag Jorge Giorgio Georg markierte.
Wer ist denn eigentlich dieser heilige Georg, dessen Tag am 23. April begangen wird, was ja unter einem anderen Papst dann wohl wieder ein regulärer Arbeitstag wird?
Das ist ein sehr verehrter Heiliger der Kirche, übrigens auch ökumenisch, vor allen Dingen in der orthodoxen Kirche. Und es ranken sich viele Legenden um ihn. Er wird gerne mit einer Lanze dargestellt. Das geht auf eine Legende zurück, in der er einen Drachen durchbohrt. Der Drache hat mehrere mögliche Bedeutungen, aber letztlich geht es darum, dass das Gute über das Böse siegt, also die Lanze des Georg über den Drachen. Vor allen Dingen im Mittelalter hat dieser Kult des heiligen Georgs einen besonderen Höhepunkt erlebt, aber die historische Figur ist kaum noch wirklich greifbar und darum ist das liturgische Fest seit 1969, das war das große Aufräumen nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, auch nur noch ein nicht gebotener Gedenktag. Gesichert scheint über den heiligen Georg, dass er 280 in Kappadokien in der heutigen Türkei in einer christlichen Familie auf die Welt kam, dass er dann nach Palästina zog, zum Heer des römischen Kaisers Diokletian gehörte und als dieser 303 mit einem Edikt zur großen Christenverfolgung aufrief, da hat Georg der Legende nach seine Habe an die Armen verteilt, hat das Dokument, dieses Edikt vor den Augen des Kaisers zerrissen und ihm gegenüber seinen Glauben an Christus bekannt und daraufhin das Martyrium erlitten. Er ist mutmaßlich in Lidda oder Lod, das ist heute eine Stadt in Israel, in der Nähe von Tel Aviv, beigesetzt. Und da gab es Reste einer Basilika, die bis heute überdauert haben. Der heilige Georg ist Patron der Ritter, der Soldaten, der Pfadfinder, der Fechter, der Bogenschützen, also eigentlich aller, die eine Waffe in der Hand tragen. Angerufen wird er auch gegen Pest und Lepra und gegen Giftschlangen.
Soweit Stefan von Kempis zum heutigen Feiertag im Vatikan. Im Vatikan kann man übrigens auch mehr erledigen, als man auf den ersten Blick meinen möchte. So gibt es nicht nur eine Apotheke, einen Supermarkt und Tankstellen, sondern auch Ämter wie das Postamt und das Gouvernatorat, wo man zum Beispiel die Berechtigungskarte für den Vatikan beantragen und sich für die Tankstellen registrieren lassen muss. Außerdem gibt es ein Gesundheitszentrum, die Vatikanbank IOR, die Kantine für Vatikanangestellte und sogar eine Autowerkstatt. Auch die Büros arbeiten in Feiertagsbesetzung. Aber es gibt auch Ausnahmen. So sind zum Beispiel die vatikanischen Museen ganz normal für Besucher geöffnet. Und wir blicken nun nach Venedig. Dort wird es am Sonntag eine Premiere der besonderen Art geben. Mit Franziskus reist dann nämlich erstmals ein Papst zur Biennale, der großen Ausstellung zeitgenössischer Kunst, die sich alle 2 Jahre in Venedig niederlässt. Der Papst besucht den Pavillon des Heiligen Stuhls im Frauengefängnis auf der Insel Giudecca. Die Anstalt ist nicht bloß der Rahmen der Kunst, die der Vatikan dort zeigt. Die Werke sind im Dialog mit den gefangenen Frauen entstanden. Mehr von Gudrun Seiler.
Franziskus will am Sonntagmorgen die auf Giudecca inhaftierten 80 Frauen persönlich begrüßen. Die Anregung zu den Inhalten des Vatikanischen Kunstpavillons, eben der Austausch mit den Frauen, die in Venedig Haftstrafen verbüßen, stammte vom Papst selbst, sagte uns Kardinal José Tolentino da Mendoza, Präfekt des Dikasteriums für die Kultur und die Bildung. Als wir daran gingen, gemäß der Leitidee von Papst Franziskus, den Pavillon des Heiligen Stuhles auf der Biennale von Venedig in einem Gefängnis zu errichten, war das ein Projekt, das abstrakt begann. Nach Monaten der Arbeit, in denen der Mensch im Mittelpunkt stand, wurde dies mit Hilfe der Kunst wirklich erreicht. Die Ausstellung beginnt außen an der Fassade der Kirche Santa Maddalena und dem Werk, das sie bedeckt, von Maurizio Cattelan, einen der bekanntesten lebenden Künstler Italiens. Es sind nackte, schmutzige Füße, die an Caravaggio und Mantegna erinnern, aber auch an die Kindheit Cattelans, der in bescheidenen Verhältnissen aufwuchs. Im Inneren des Gefängnisses hat Claire Tabouret Fotos überarbeitet, die das Wertvollste zeigen, das die inhaftierten Frauen besitzen. Ein Bild beispielsweise mit einem kleinen Mädchen, das seine ersten Schritte tut. In der entweihten Kapelle hat die brasilianische Künstlerin Sonja Gomez Kleidungsstücke der Insassinnen in farbenfrohen Webarbeiten montiert und in der Cafeteria sind Werke von Corita Kent zu sehen, einer amerikanischen Künstlerin, die wegen ihrer Vergangenheit als Ordensfrau verschiedentlich als Pop-Art-Nonne bezeichnet wird. Im Innenhof, wo die Häftlinge ihre Zeit an der frischen Luft verbringen, stehen die Worte »Wir sind bei euch in der Nacht«, eine Erinnerung daran, dass die Welt draußen die Menschen zwischen den Gittern, so die Hoffnung, nicht vergisst. Ein Kurzfilm zeigt 12 Minuten Schwarz-Weiß-Erzählung mit den Gefangenen als Protagonistinnen, ihre Gesichter ausdruckslos, tätowiert, geprägt von Resignation und doch ein Werk der Beziehung. Von den Dreharbeiten kehrten wir immer mit vielen Armbändern nach Hause zurück, die uns die gefangenen Frauen geschenkt haben, und mit vielen aufgeschriebenen Gedanken. Das erzählt der Regisseur Marco Perigo gegenüber Radio Vatikan.
Le artisti sono venuti di mani vuote.
Die Künstler kamen mit leeren Händen und sammelten Lebensgeschichten, Bilder, Schmerzensschreie, leere Räume, Wünsche, die in diesen Herzen entstehen, die mit Hilfe der Kunst zu einem großen Gleichnis wurden, erklärt Kardinal Tolentino. Das Schönste an diesem Pavillon ist, dass diese inhaftierten Frauen mit ihren Geschichten zu einem Gleichnis wurden, das alle Existenzen erzählt. Die Worte, die ihr Leiden ausdrücken, drücken auch unser Leiden aus. Das besondere Anliegen der Kunst im Vatikan-Pavillon besteht aus Sicht des Kardinals darin, neue Worte, neue Weltanschauungen zu finden, die der Menschlichkeit gerecht werden können. Weg von der Wegwerfkultur also, um einen Begriff von Franziskus zu nutzen, und hin zu Wegen der Geschwisterlichkeit. Die Biennale zieht alle 2 Jahre hunderttausende kulturinteressierte Gäste in die Lagunenstadt. Und auch wenn der internationale Kunstbetrieb immer wieder mit Vorliebe alte, nicht mehr genutzte Gefängnisse als auratische Ausstellungsorte nutzt, kaum ein Biennale-Gast würde sich von sich aus für die harte soziale Realität in einer aktiven Haftanstalt interessieren. Kunst und Gefängnis sind 2 schwer vereinbare Realitäten. Wenn Gefängnis nicht als Rahmen, noch als Sujet oder als Metapher herhält, sondern als Wirklichkeit. Die beiden Kuratoren Bruno Racine und Chiara Parisi haben einiges dafür getan, die Realität der gefangenen Frauen, die übrigens auch als Führerinnen im Vatikan auftreten werden, einem Publikum begreifbar zu machen, das noch nie im Ernst in einer Haftanstalt war.
Wir wechseln das Thema und blicken in den Libanon. Aufgrund der schweren wirtschaftlichen und sozialen Krise des Landes stehen auch die katholischen Schulen unter Druck. Wenn diese Orte der Bildung und kulturell-religiösen Vielfalt wegbrechen, könnte das negative Auswirkungen auf die Zukunft des ohnehin schon gebeutelten Landes haben, befürchtet die maronitische Ordensfrau Maria Antoinette Sade. Sie ist Oberin der Kongregation der Maronitenschwestern von der Heiligen Familie.
Seit 2019, als im Libanon gegen Korruption protestiert wurde, hat sich die Wirtschaftskrise im Land weiter verschärft. Löhne sind drastisch gesunken und die libanesischen Institutionen nach wie vor durch politische Spaltungen gelähmt. Einer der Gradmesser für die Krise sind die Schulen, insbesondere die katholischen, die mit 325 Einrichtungen und nahezu 200.000 Lernenden ein wichtiges Bindeglied aller Gruppen der libanesischen Bevölkerung sind. Die Betriebskosten der Schulen sind für das katholische Netzwerk zur großen Belastung geworden, insbesondere die Stromkosten. Die Krise schlägt sich auch im Absenken der Lehrergehälter nieder, was zu vielen Kündigungen führte. Die angespannte Lage hat sich durch den Krieg im Südlibanon nun noch verschärft. Das hat zur Schließung einiger katholischen Schulen geführt. Die Oberin der Kongregation der Maronitenschwestern von der Heiligen Familie schildert gegenüber Radio Vatikan die weitreichenden Folgen von Schulschließungen im Libanon. Wenn wir in städtischen Randgebieten und ländlichen Gebieten, wo es wirklich Bildung und auch eine religiöse Präsenz braucht, eine Schule schließen, ist das wirklich dramatisch. Denn eine Schule ist auch ein wirtschaftliches Rad. Sie bringt Menschen zum Arbeiten und das Geschäft zum Laufen. Die Verarmung der Familien aufgrund der Krise sei spürbar, hebt sie weiter hervor. In einigen Regionen brächten manche Kinder keine Pausenbrote mehr mit in die Schule, weil das Geld dafür fehle. Wir sprechen von der Mittelschicht, die derzeit zu einer Klasse neuer Armer wird. Und die Armen sind noch ärmer geworden und stehen am Rande des Elends. Die Bevölkerung sei in der vielfachen Krise im Libanon politisch, ideologisch und religiös gespalten. Wenn jetzt auch noch der private Bildungssektor beschädigt werde, werde dies schwerwiegende Auswirkungen haben. Nicht weniger als die Botschaft des Libanon sei dann in Gefahr. als Ort des Pluralismus und der Freiheit, wie dies Johannes Paul II. 1989 hervorgehoben hat. Die Schule ist ein Ort der Pluralität, der Gastfreundschaft, der Geselligkeit, auch der Freiheit. In den Schulen gibt es mehrere Konfessionen und Religionen. Es sind diese Räume, in denen die Botschaft des Libanon gelebt wird. Wenn der Bereich der katholischen oder christlich geführten Schulen fällt, dann wäre das wirklich das Ende jenes Libanon, den wir, der Papst, die Kirche anstreben, mit seiner Botschaft der Pluralität, Freiheit, Offenheit und Freundlichkeit. Für Radio Vatikan, Anne Preckel.
In Indien sind die Megawahlen losgegangen, die sich noch bis Juni hinziehen werden. Dabei dürften wieder die Hindu-Nationalisten der BJP siegen. Im Wahlkampf hat der amtierende Premierminister Modi bereits mit Nachdruck auf die Erfolge seiner Regierung verwiesen, unter anderem auf das weltweit größte Ernährungsprogramm für arme Menschen. Doch das relativiert Bettina Leibfritz im Interview mit dem Kölner Domradio. Sie ist Indien-Referentin beim katholischen Hilfswerk Missio.
Also er hat da sicherlich viel in die Wege geleitet, kostenlose Schulspeisungen. Und dennoch ist Indien auf dem Welthungerindex, auf dem letzten WHI, weiter runtergerutscht. Also die Lage wird als ernst eingestuft. Und leider erreichen die Schulspeisungen nicht die Bevölkerungsgruppe, die am meisten von Hunger betroffen ist. Das sind Kinder unter 5 Jahren. Also deren Situation ist weiterhin kritisch und man kann sagen, circa ein Drittel aller Menschen, die von Hunger und Armut weltweit betroffen sind, leben nach wie vor in Indien.
Wenn wir mal auf die Entwicklung schauen, 10 Jahre war Modi jetzt an der Macht. Wie real sehen Sie denn die Gefahr, dass der überzeugte Hindu Modi und seine Partei den Hinduismus in Richtung einer Staatsreligion rücken könnten?
Das ist eigentlich erklärte Agenda, dieses Hindutva, was eigentlich nicht Hinduismus ist, sondern eine gewisse politische Ideologie mit natürlich Elementen aus dem Hinduismus. Und diese Hindutva-Ideologie ist ganz klar präsent bei Modi. Der ist Kind dieser Entwicklung in der RSS groß geworden. Und das ist eine ganz, ganz gefährliche, reale Gefahr.
Was ist die RSS?
Die RSS steht hinter der BJP. Die ist sozusagen die paramilitärische Organisation, in der Modi, seit er 8 Jahre alt ist, Mitglied ist. Und diese RSS ist immer stärker geworden in Indien in den letzten Jahren. Und die sind auch mitverantwortlich für die Gewalttaten, die dann im Namen des Hindutums passieren.
Ja, religiöse Minderheiten, die hatten es unter Modi wahrhaft nicht leicht. Besonders gegen Muslime ist er harsch vorgegangen. Wie beschreiben Sie das?
Ja, die Muslime sind ja auch keine kleine Minderheit in Indien. Indien hat weltweit die zweitgrößte Anzahl an Muslimen im Land, also über 200 Millionen Menschen, die zunehmend als Bürger zweiter Klasse angesehen werden. Die ganze Mogul-Herrschaft in Indien, die über Jahrhunderte ja angedauert hat, soll ja nichtig gemacht werden.
Wenn wir jetzt auf die Christen schauen, wie steht es um das Verhältnis von Modi zu den Christen?
Die Christen sind eine viel kleinere Minderheit, nur 2% der indischen Bevölkerung, sind aber von den Ursprüngen des Christentums in Indien auch schon sehr lange da, also seit dem 3. Jahrhundert spätestens, wenn nicht sogar früher. Und auch das wird so erzählt, die Christen sind letztlich fremd, eine fremde Religion, die auch von den Kolonialherren reingebracht wurde. Und das ist keine genuine indische Religion und das deswegen haben sie auch nicht so viel zu sagen. Und es gibt massive Angriffe auch auf christliche Einrichtungen und die haben zugenommen.
Wir sprechen jetzt tatsächlich ja immer noch von den größten demokratischen Wahlen der Welt. Da würden Sie aber schon sagen, das ist auch noch so. Das sind noch demokratische Wahlen.
Frei und demokratisch ist für mich schon unter Fragezeichen, wenn man die wichtigsten Oppositionspolitiker mal so im Wahlkampf einfach hinter Gitter setzt. Und die Konten einfriert. Also für mich sind das keine fairen Wahlen mehr.
Soweit ein Ausschnitt aus dem Domradio-Interview mit Missio-Referentin Bettina Leibfritz. Warum das Hilfswerk den säkularen Staat und die Rechte religiöser Minderheiten bedroht sieht, können Sie auf unserer Webseite in voller Länge nachhören. Dort finden Sie auch, wie gewohnt, weitere Nachrichten und Beiträge. Und damit sind wir am Ende unserer Sendung angekommen. Schön, dass Sie dabei waren. Am Mikrofon verabschiedet sich herzlich Christine Seuss. Sie hören Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.